Ganz herzlichen Dank euch English Singers, dass ihr uns hineingenommen habt in diese Anbetung Gottes, in den Lobpreis, in den Dank, in das Staunen über seine Größe und seine Allmacht hinein. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde, es sind schon ganz besondere Momente, hier so voller Dankbarkeit und Anbetung vor Gott zu stehen und über ihn ins Staunen zu geraten. Diese Anbetung verbindet uns dann auch mit der Christenheit auf der ganzen Erde. Und ich finde diese Vorstellung wirklich wunderschön, dass gerade am Sonntag überall auf der Erde, rund um die Uhr, rund um den Globus, immer zu jeder Sekunde irgendwo jemand, eine ganze Gemeinde oder einzelne Christen, Gott anbetet mit Liedern. Und ich stelle mir das toll vor, Gott auf seinem Thron kriegt hier rund um die Uhr Sonntagslobpreis. Keine Sekunde wird er ausgelassen. Und wir sind hier als FEG in Kandern ein Teil von diesem globalen Lobpreis an unseren Sonntagen. Ich finde das richtig, richtig schön. Im westafrikanischen Land Nigeria hört sich der Lobpreis so an. Ich habe einen kleinen Ausschnitt davon. Geht die ganze Stunde, so lange dieser Video. Nur mal so einen kleinen Eindruck hier. Ich denke, wir könnten unter uns mal auch mal hier Schellenkränze verteilen. So in jede zweite Reihe ein Schellenkranz oder ein Cajon. Also die haben eine andere Art, Lobpreis zu feiern in diesem Land. Wenn man diesen Videoclip hier so sieht von diesen Leuten in Nigeria, dann könnte man es fast nicht für möglich halten, dass es gerade in weiten Teilen dieses Landes Nigeria lebensgefährlich ist, Christ zu sein. Da wütet mit dieser Boko Haram eine islamistische Terrorgruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Norden dieses Landes Nigeria zu befreien, in ihrem Jargon befreien, von allen westlichen Einflüssen inklusive aller christlichen Traditionen, christlicher Gemeinden. Da werden Kirchen angezündet, da werden Christen umgebracht durch diese Terrorgruppe Boko Haram. In der Liste der Länder, in denen es für die Christen auf der ganzen Welt am gefährlichsten ist, ihren Glauben zu leben, rangiert Nigeria auf Platz 14. Man sollte es nicht für möglich halten, wenn man diesen Lobpreis hier sieht. Wir werden uns heute in diesem Gottesdienst mal etwas näher mit diesem Problem der Christenverfolgung auseinandersetzen. Und ich möchte versuchen, im Verlauf dieses Gottesdienstes und dieser nächsten halben Stunde so einen kleinen Einblick zu geben, welche Bedeutung es denn hat, wenn Jesus Menschen gratuliert, sie beglückwünscht dafür, dass sie verfolgt werden, weil sie an ihn glauben, weil sie mit ihm leben. Ich finde, es ist für uns im Westen oder in Deutschland speziell nicht einfach, uns in die Situation derer hineinzuversetzen, die wegen ihres Glaubens benachteiligt werden oder ausgegrenzt oder im schlimmsten Fall sogar gefoltert oder getötet. Ich möchte heute im Verlauf dieses Gottesdienstes einige Videoclips einspielen, um uns hier zu helfen, besser verstehen zu können, was in solchen Ländern, in solchen Gemeinden, bei solchen Christen sich abspielt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es in vielen Ländern dieser Erde, es sind mehr als 50 Ländern, in denen Christen verfolgt werden, um dann sich ein bisschen hineinversetzen zu können. Deswegen fällt die Predigt heute ein bisschen anders aus als sonst, aber ich rechne ganz stark damit, dass Gott uns hier alle in unserer Gemeinde persönlich ansprechen kann. Und er selber möchte uns ermutigen zu einem absolut konsequenten Lebensstil, der sich an ihm ausrichtet. Ein Leben, das sich an ihm orientiert, auch wenn uns dafür der Wind nun ebenfalls mal ins Gesicht blasen sollte. Ein Leben, das bereit ist, so wie es Rahel Erdmann in der Einleitung schon gesagt hat, bereit ist, gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist mühevoll an manchen Stellen. Aber Wir alle wissen, zur Quelle geht es nur gegen den Strom. Jesus möchte uns ermutigen, ein Leben zu führen, das auch bereit ist, Nachteile für den Glauben an Jesus Christus in Kauf zu nehmen. Ein Leben aber, zu dem Jesus uns beglückwünscht. Ich möchte, um den Zusammenhang herzustellen zu dieser ganzen Predigtreihe über diese 8 Glückwünsche, diese ganzen Sätze, die uns Jesus hier mit auf den Weg gegeben hat, aus der Bergpredigt, erst einmal vorlesen. Und ich zitiere sie nach der Übersetzung, Übertragung, Hoffnung für alle. Sie können es auf Ihren Blättern auch in englischer Sprache nachlesen, in der NIV, wenn Ihnen das eher vertraut ist. Und hier vorne wird es dann auch in der deutschen Sprache auf der Leinwand erscheinen. Da hat sich das dann folgendermaßen abgespielt, damals, am Anfang der öffentlichen Wirksamkeit von Jesus. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er, sie zu unterweisen. Glücklich sind, sagt er, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und jetzt kommen die Sätze, die uns heute noch beschäftigen werden. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Soweit diese Passage von Jesus aus der Bergpredigt, die ersten Sätze davon. Es sind derzeit in unseren Tagen ungefähr 100 Millionen Christen, die in über 50 Ländern dieser Erde aufgrund ihres Glaubens verfolgt und benachteiligt werden. 100 Millionen. Damit sind die Christen die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft. Doch wann beginnt denn eine Christenverfolgung? Die christliche Organisation Open Doors, die sich weltweit in den Dienst der verfolgten Christen stellt, definiert diesen Begriff Christenverfolgung folgendermaßen. Ich zitiere jetzt eine Definition von Open Doors. Verfolgung, so sagen sie, Verfolgung herrscht nicht nur, wenn der Staat einzelne oder ganze Gruppen von Christen wegen ihres Glaubens einsperrt, verletzt, foltert oder tötet, wie es Realität in vielen Ländern ist. Verfolgung herrscht auch dann, wenn Christen aufgrund ihres Glaubens beispielsweise ihre Arbeit oder ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn Kinder aufgrund ihres Glaubens oder des Glaubens ihrer Eltern keine oder nur eine schlechte Schulausbildung bekommen oder Christen aufgrund ihres Glaubens aus ihren angestammten Wohngebieten vertrieben werden. Auch wenn es Andersgläubigen gesetzlich oder zumindest gesellschaftlich nicht erlaubt ist, zum Christentum zu konvertieren, also sich zu bekehren und sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Wenn Gläubige also mit Konsequenzen für Familie, Besitz, Leib und Leben rechnen müssen, spricht hier dieses Werk Open Doors von Christenverfolgung. Welchen Preis bezahlen Christen für ihren Glauben? Wie das in der islamischen Welt konkret aussehen kann, zeigt Ihnen dieser Videoclip. Der geht ungefähr 6 Minuten, aber gibt einen sehr guten Einblick, wie es wirklich in islamischen Ländern zugeht. Schauen wir uns das mal an.
من مخفی زندگی میکردم. من مجبور بودم که به طور مخفیانه ایمان خودم رو حفظ کنم، چون اونا منو نمیپذیرفتن، منو قبول نمیکردن.
من در میان مردم خودم، کسانی که از خون خودم بودن، زندگی میکردم، ولی نمیتونستم ایمان خودم رو به اونها نشون بدم.
من در کنار اونا زندگی میکردم، ولی اونا نباید میفهمیدن که من دعا میکنم.
خیلی ها مثل من بودن، ولی من نمیتونستم هرگز اونها رو بشناسم.
من با ترس زندگی میکردم.
آنها ایمان منو قبول نداشتن.
من ترد شده بودم.
من مثل یه آدم کافر و بی خدا بودم.
من ایمانم رو مخفی نگه داشتم.
Überall in der islamischen Welt zahlen Brüder und Schwestern, die einmal dem Islam angehörten, doch jetzt Jesus nachfolgen, einen hohen Preis für ihren Glauben. Sie werden als Ungläubige bezeichnet, sie werden entführt, geschlagen, verhaftet und sogar getötet. In ihren Heimatländern kämpfen ehemalige Muslime um ihren Glauben und um ihr Leben.
They will not be accepted.
Sie werden nicht akzeptiert. Man erlaubt ihnen nicht, sie selbst zu sein. Deshalb sind sie zwischen zwei Welten hin und her gerissen. Sie leben in der islamischen Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind. Doch haben sie jetzt auch ein echtes Verlangen in ihren Herzen, Jesus nachzufolgen. Sie tun alles, was ihnen möglich ist, um Jesus durch ihr Leben und ihr Verhalten zu ehren.
Die Botschaft des Dschihad, die Verteidigung des Islam, wird Muslimen seit ihrer Kindheit eingeimpft. Allen, die dieser Botschaft nicht folgen und die Säulen des Islam nicht beachten, wird ewige Strafe angedroht. Radikale Extremisten impfen der muslimischen Gesellschaft diese Botschaft des Terrors ein. Sie haben ein klares Ziel, den Islam auf der ganzen Welt zu verbreiten. Doch trotz dieser Drohungen sind viele Muslime begierig, mehr über Jesus zu erfahren.
Sie treffen sich und hören von Jesus Christus. Es ist für sie eine völlig neue, radikale Botschaft. Hier ist ein Prophet, der sagt, liebt eure Feinde. Sie jedoch haben gelernt, ihre Feinde zu hassen. Das ist verwirrend für sie und sie möchten mehr darüber erfahren, wer Jesus Christus ist.
In vielen islamischen Ländern ist es der christlichen Kirche erlaubt, neben dem Islam zu existieren. Doch in einigen Fällen kämpfen sie um ihr Überleben. Sie stehen sozialen und wirtschaftlichen Benachteiligungen gegenüber. Muslime zu evangelisieren ist streng verboten. Die Angst vor Vergeltungen ist ein ständiger Begleiter.
Sie haben alles getan. Sie haben uns am Telefon bedroht. Sie drohen mit der Entführung unserer Kinder, mit der Vergewaltigung meiner Tochter, mit abschreckenden Strafen und sogar mit Mord.
Sie suchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Doch wohin sollen sie gehen? Sie möchten mehr über Jesus erfahren, doch wer wird sie lehren? Es gibt viele Herausforderungen, denen ehemalige Muslime gegenüberstehen. Doch die größte Gefahr kommt meistens von der eigenen Familie.
Muslime, die Nachfolger Jesu werden, erleben viele Herausforderungen. In erster Linie kämpfen sie darum, am Leben zu bleiben. Und oft ist ihre Familie die größte Bedrohung für sie. Sie verfolgen und schlagen sie heftig, drängen sie, zum Islam zurückzukehren und sagen, wenn du nicht zum Islam zurückkehrst, werden wir dich umbringen.
Trotz der großen Gefahr sind viele ehemalige Muslime bereit, ihren Glauben öffentlich zu bezeugen. Sie sind begierig, die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten, doch ihnen fehlt oft christliches Material und eine Ausbildung. In vielen islamischen Ländern können die Christen nicht lesen. Es gibt keine Bibelschulen. Die Pastoren müssen dringend geschult werden. Open Doors ist entschlossen, ehemalige Muslime zu unterstützen und die christliche Gemeinde in islamisch geprägten Ländern zu stärken. Durch Verbreitung von Bibeln, Leiterschaftsschulungen, finanzielle Unterstützung, Fürsprache und Gebet steht Open Doors Seite an Seite mit unseren christlichen Brüdern und Schwestern in der islamischen Welt.
من باید از زندگی مخفی بیرون بیام و در مورد راستی صحبت کنم.
که عیسی مسیح باشه. آخه تا کی من باید ایمان خودم رو مخفی کنم؟ من میدونم که من باید از این ایمان مخفیانه که دارم در بیام و در مورد راستی صحبت کنم. اما چطور؟
Einsamkeit, Verfolgung, Ablehnung. Ehemalige Muslime kommen in große Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, ihren Glauben öffentlich zu bekennen. Sie brauchen unsere Hilfe. Sie brauchen unsere Gebete. Sie brauchen unsere Liebe.
Bruder Andrew benutzt ein kleines Akronym, und das ist das Wort Islam.
Buchstabiere das Wort Islam von jetzt an so: Ich sage, liebe alle Muslime. Und wenn du es sagst, was hindert dich, es zu tun?
Ich sage, liebe alle Muslime. Open Door, dieses Werk, das sich hier kurz vorgestellt hat, pflegt Kontakte zu Christen gerade in diesen sehr gefährlichen Ländern auf eine sehr intensive und dann zum Teil auch sehr gefährliche Art und Weise. Und aufgrund dieser vielen Kontakte geben sie nun jedes Jahr eine neue Weltkarte heraus mit den 50 gefährlichsten Ländern auf diesem Globus. Sie haben im Verlauf ihrer Geschichte sehr genaue Kriterien entwickelt, wo man messen kann und ablesen kann, wie stark nun diese Christenverfolgung in dem jeweiligen Land ausgeprägt ist. Diese Weltkarte nennt sich dann Weltverfolgungsindex. Ich habe für unsere Gemeinde hier mal 70 dieser Exemplare geordert. Die liegen draußen im Foyer auf dem linken Tisch in der Ecke drin. Kann man sich mitnehmen und das daheim dann irgendeine Tür oder einen Kühlschrank oder sowas hängen und dann immer wieder mal daran erinnert zu werden, für diese hier aufgeführten 50 gefährlichsten Länder dieser Erde für den christlichen Glauben auch dann zu beten. Für 2014 hat diese Einstufung nach diesen festen Kriterien zu einem Ergebnis geführt, das in einem kurzen Videoclip jetzt dieses Werk Open Doors selber vorstellt. Also es sind ganz aktuelle Ergebnisse, die hier drin in dem Bericht vorkommen.
Jedes Jahr veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die 50 Länder zu richten, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Neu in der Rangliste im Vergleich zum letzten Jahr sind 3 Länder. Platz 48, Bangladesch. Ehemalige Muslime, die den christlichen Glauben angenommen haben, werden gezielt unter Druck gesetzt, zum Islam zurückzukehren. Weigern sie sich, haben sie gewaltsame Angriffe, auch gegen Frauen und Kinder, zu befürchten. Platz 29, Sri Lanka. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Aktionen gegen Christen. Mehrfach hetzten buddhistische Mönche die Bevölkerung auf, um mit Gewalt Christen einzuschüchtern und zu vertreiben. Platz 16, Zentralafrikanische Republik. Nach der gewaltsamen Machtübernahme der muslimischen Seleka-Rebellen nehmen gezielte Angriffe auf Christen stark zu. Pastoren werden getötet, Frauen vergewaltigt, Kirchen zerstört, Häuser von Christen werden geplündert und niedergebrannt. Die Länder, in denen Christen derzeit am härtesten verfolgt werden, sind Platz 5, Afghanistan. Im Land gibt es kein einziges offizielles Kirchengebäude. Muslime, die Christen werden, haben massive Verfolgung durch ihre Verwandten und Regierungsbeamte zu befürchten. Ziel der Taliban bleibt es, alle Christen aus Afghanistan zu vertreiben oder sie umzubringen. Platz 4, Irak. Hunderttausende Christen sind aus dem Land geflohen. Es gibt weiterhin viele Angriffe auf Christen und ihre Kirchen. Selbst im kurdischen Norden, bisher ein Zufluchtsort, nimmt die Ablehnung gegen sie zu. Platz 3, Syrien. Vor dem Bürgerkrieg galt das Land als Zufluchtsstätte für viele Christen im Nahen Osten. Doch mit dem Bürgerkrieg kamen viele militante Islamisten aus dem Ausland, die sich der sogenannten Freien Syrischen Armee angeschlossen haben. Christen werden gezielt attackiert, bedroht, entführt oder ermordet. Platz 2, Somalia. Christen haben in Somalia kein Existenzrecht. Islamische Führer haben bekräftigt, dass das Land ein streng islamischer Staat bleiben müsse, in dem kein Platz für Christen und christliche Gemeinden sei. Wird ein Christ entdeckt, muss er um sein Leben fürchten. Wie bereits in den letzten 12 Jahren steht Nordkorea auf Platz 1 als Staat, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Zehntausende Christen sind in Gefangenenlagern inhaftiert, werden grausam gefoltert und müssen Zwangsarbeit leisten. Es kommt einem Todesurteil gleich, als Christ in Kim Jong-uns Nordkorea entdeckt zu werden. Weitere Informationen zu der Situation verfolgter Christen, Lebensberichte und Möglichkeiten, verfolgten Christen zu helfen, finden Sie unter www.weltverfolgungsindex.de.
Genau, und wie gesagt, diese Karte, diese Weltkarte selber liegt draußen auf, die Sie gerne kostenlos mitnehmen können. Auf dieser Karte tauchen keine europäischen oder nordamerikanischen Länder auf. Das macht es uns schwierig, uns hier in diese Situation hineinzudenken. Aber wir dürfen uns dennoch nicht von diesen Ländern abwenden. Wir dürfen nicht einfach die Augen verschließen, als ob es uns hier im wohlbehüteten Westen nichts angehen würde. Wir sind mit den Christen auf der ganzen Welt so tief verbunden wie Teile an demselben Körper. Meine kleine Fußzehe zum Beispiel, ich habe sie heute Morgen noch gesehen, also sie ist wirklich da, auch wenn Sie sie nicht sehen können, die ist von meinem Gehirn ungefähr 180 Zentimeter entfernt. Aber es kann mir nicht egal sein, wenn da einfach ein LKW drüber fährt. Das ist die Verbundenheit, die wir mit den Christen auf der ganzen Welt haben. Wenn andere überfahren werden, darf uns das nicht kalt lassen. Da werden Christen für ihren Glauben an einem anderen Flecken dieser Erde, die aber zum selben Körper gehören, drangsaliert, verachtet, verleumdet, verfolgt und umgebracht. Glieder am selben Körper. So werden wir jetzt diesen Gottesdienst heute Vormittag ganz praktisch nutzen, um die Situation der Christen speziell in 2 ausgewählten Ländern zu beleuchten und dann auch gleich an Ort und Stelle für die Anliegen aus diesen Ländern zu beten. Wir beginnen hier jetzt mal mit einem kurzen Bericht über den Iran. Das dortige schiitische Regime verfolgt in dem Land Iran alle religiösen Minderheiten. Seit 2005 hat sich die Verfolgung besonders der Christen aus muslimischem Hintergrund intensiviert, also Leute, die vom Islam übergetreten sind zum christlichen Glauben. Zurzeit sind ca. 60 inhaftierte Christen namentlich bekannt. Und jede Verhaftung, das muss man sich mal vorstellen, aus einer Gemeinde werden die rausgeholt, löst in diesen Gemeinden immer eine Unsicherheit aus. Ob sie als ganze Gruppe jetzt verraten worden sind, ob irgendwo Spitzel eingeschleust worden sind, wer die Nächsten sind, die aus ihrer Mitte nun eingesperrt werden. Zumal sie genau wissen, dass von diesen inhaftierten Christen immer auch die PC beschlagnahmt werden, die Handys ausgewertet werden, die ganzen Kontaktlisten überprüft werden, wer ist nun wirklich alles drauf. Also das ist eine richtig gefährliche Angelegenheit und die ganze Gemeinde gerät hier in eine große Verunsicherung. Und es werden tatsächlich auch ganz gezielt Spitzelspione in diese christlichen Gemeinden und Gruppen eingeschleust. Nichtsdestotrotz ist die Gemeinde im Iran in dieser schiitischen Umgebung stark am Wachsen. Open Doors hat hier Kontakte direkt und sie schätzen, dass es momentan etwa in diesem Land 450.000 überzeugte Christen gibt. Obwohl sie so massiv bekämpft werden. Es kommt ein kurzer Bericht über dieses Land, um noch einen kleinen persönlichen Eindruck zu gewinnen.
Iran. Oberflächlich betrachtet ist der Iran ein Bollwerk des schiitischen Islam. Die Verfassung schreibt den Islam als Staatsreligion fest. Und ein Wächterrat aus islamischen Geistlichen bestimmt das Leben und die Politik im Iran. Traditionelle Christen, hauptsächlich Armenier und Assyrer, machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Sie dürfen ihre Gottesdienste nur in ihren Muttersprachen wie Armenisch und nicht auf Persisch halten. Ihr christliches Leben wird auf die Kirche beschränkt. Viele Christen sind in der Vergangenheit ausgewandert. Doch die große Mehrheit der Christen versammelt sich mittlerweile in unsichtbaren Kirchen, den Hauskirchen. Hunderttausende Christen im Iran sind ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus kamen. In den Augen des iranischen Staates ist diese Entwicklung ein Angriff des Westens auf die Grundfesten der Gesellschaft.
Staat und Religion sind im Iran eins. Wenn man also seinen Glauben wechselt, sagt man gewissermaßen, ich lehne eure Herrschaft über mein Leben ab.
Der Übertritt eines iranischen Muslims zum christlichen Glauben kann mit dem Tod bestraft werden. Dennoch wächst die Zahl der Christen im Iran immer weiter. Aus Angst vor Schließungen und anderen Repressalien nehmen traditionelle Kirchen keine ehemaligen Muslime auf. Außerdem forschen Spitzel gezielt nach Muslimen, die den Kontakt zu traditionellen Kirchen suchen. Auch auf die wachsende Hauskirchenbewegung hat es der Staat abgesehen.
Eine junge Frau unserer Gemeinde war verlobt, der Mann war Geheimagent der Regierung. Durch sie kam er an meine Telefonnummer und drohte mich zu töten. Er sagte, ich werde deine Leiche in die Gassen werfen.
Ali ist ehemaliger Muslim und wurde gefasst, als die Regierung seine Hausgemeinde fand.
Sie fesselten mich und hängten mich an die Decke. Dann nahmen sie ein Kabel und schlugen damit auf mich ein. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schreien kann. Ich habe große Schmerzen gehabt. Nach einiger Zeit kam jemand mit Papieren. Er gab mir einen Stift und sagte, ich solle schreiben, ich wäre Muslim. Das habe ich nicht gemacht. Er sagte mir, du gehst wieder zurück, wo du gerade warst, und ich weiß nicht, ob du da lebendig wieder herauskommst.
Aller Verfolgung zum Trotz, die Gemeinde im Iran wächst weiter. Und viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus.
Es ist mir eine Freude, um des Herrn willen verfolgt zu werden. Ich will, dass ihr im Westen wisst, Gott ist hier am Werk. Die Menschen hier sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen wissen, dass Gott existiert und sie liebt.
Mein Gebet ist, dass Gott den Menschen im Iran gibt, was sie brauchen. Nicht nur für ihre Erlösung, sondern auch, um seine Gemeinde zu bauen.
Ich persönlich fände es gut, wenn wir jetzt gleich hier an dieser Stelle für diese Anliegen der Christen in dem Iran beten könnten. Ich weiß, dass wir diese Form hier in unseren Gottesdiensten, die Form des gemeinsamen Gebets, normalerweise nicht so praktizieren, weil sie wirklich nicht jedem hier in unserer Runde auch entspricht. Aber ich denke, wir können heute auch da mal eine Ausnahme machen. Ich stelle mir das so vor, dass wir uns kurz dann aufstellen, kurz erheben von unseren Plätzen und kleine Gebetsgruppen von 4 bis 6 Personen hier bilden, wie sie hier gerade im Raum verteilt sind. Ich habe die Gebetsanliegen auch ausgedruckt und jeweils an die Ränder der Stuhlreihen ausgelegt. Und hier vorne werden sie auch auf der Leinwand dann erscheinen. Es ist gut, wenn eine Person immer nur für eines von diesen Anliegen betet. Es sollen die anderen ja auch noch drankommen. Dieses Gebet kann in jeder Sprache sein. Es kann in Deutsch sein, kann in Englisch sein, Französisch oder Spanisch oder was auch immer. Ob wir das in der Gruppe alle verstehen können, ist nicht entscheidend. Mir ist wichtig einfach, dass jeder zu Wort kommen kann und jeder auch Gott gegenüber in seiner Muttersprache sich an ihn wenden kann. Und wenn jemand in der Gruppe nicht beten möchte, geht das auch völlig in Ordnung. Es soll hier überhaupt kein Zwang oder Druck entstehen. Wie gesagt, es ist einfach nicht jedermanns Sache, in so einer Runde dann auch sich am Gebet zu beteiligen. Das ist kein Thema. Wir machen es auch nicht in jedem Gottesdienst, sondern es ist wirklich eine Ausnahme hier. Und die geübten Beter unter uns möchte ich bitten, sich kurz zu fassen, auch wenn es noch so schwer fallen sollte. Es sollen, wie gesagt, sich möglichst viele an diesem Gebet beteiligen können für die Christen im Iran. Und ich möchte nach wenigen Minuten dieses interaktive Gebet dann auch von hier vorne abbrechen. Kommt noch eine Vorstellung von der Situation der Christen in Ägypten und da schließen wir nochmal so eine kleine Gebetsrunde an. Einfach nur, dass Sie jetzt schon Bescheid wissen, wie es in den nächsten Minuten dann ablaufen wird. Die Gebetsanliegen für den Iran stehen hier vorne. Einfach aufstehen, sich kurz zusammenstellen, 5 Minuten für diese Anliegen beten. Jeder ein Gebetsanliegen in der Runde, egal welche Sprache. Und wenn jemand nicht laut beten möchte, ist das völlig okay. Kein Druck. Bitteschön, machen wir gerade. Jesus Christus. Wenn viele Christen leiden, dann leiden wir mit als Teile desselben Körpers. So sind wir mit dir verbunden und wir sind mit ihnen verbunden. Und wir möchten um dein Erbarmen bitten, ihnen gegenüber, dass sie gestärkt werden und ermutigt werden. Diese 60 Gefangenen in den Gefängnissen, tröste sie. Die betroffenen Familien und Gemeinden, stärke du, weck du Zuversicht und Hoffnung. Und lass weiter dein Reich in diesem schwierigen Land wachsen, zunehmen, dass noch mehr Menschen dort dich kennenlernen und ewiges Leben bekommen. Amen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Beteiligung und auch das Verständnis für diese für uns ungewohnte Form, das gemeinsame Gebet zu praktizieren. Wir machen noch mal eine Gebetsrunde. Zuerst einige Informationen zu Ägypten. Dieses Land erlebte in den letzten 3-4 Jahren geradezu ein Wechselbad der Gefühle. 2011, manche erinnern sich daran, die Älteren unter uns, 2011 wurde nach langen Protesten der Bevölkerung der verhasste Präsident Mubarak ja gestürzt und ins Gefängnis gesteckt. Im Juni 2012 gab es dann demokratische Wahlen und es hat die beiden islamistischen Parteien der Muslimbrüder und der Salafisten haben diese Wahl gewonnen und haben das Ziel, erklärte Ziel nun ausgegeben, einen islamistischen Staat in Ägypten aufzubauen. Die Muslimbrüder unter der Führung von dem Herrn Mursi. Nach blutigen Zusammenstößen mit der demonstrierenden Bevölkerung ist dann Mursis Muslimbruderschaft abgesetzt worden und das Militär, das ägyptische Militär, hat im August 2013 dann auch die Macht an sich gezogen. In der Folge dieser erneuten Machtübernahme jetzt durch das Militär wurden in Ägypten innerhalb einer einzigen Woche 78 christliche Kirchen im Land zerstört. Und das Militär hat nichts dagegen unternommen. Zusätzlich zu diesen zerstörten Kirchen wurden auch Privathäuser, Privatwohnungen und Geschäfte von Christen überfallen und geplündert. Und das Militär hat zugeschaut. Dennoch erlebt auch in Ägypten die Gemeinde ein starkes Wachstum und überall in diesem Land gibt es ermutigende Aufbrüche, wachsende Gemeinden, wie dieser kurze Film anschaulich beschreibt.
Die erste und größte Bitte verfolgter Christen ist die Bitte um Gebet. Am 9. November ist... Weiter Gebetstag für verfolgte Christen. Unsere Aufmerksamkeit gilt an diesem Tag Iran. Viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus. Doch die Islamische Republik. Religionswechsel weg vom Islam als Angriff auf den Staat. Viele traditionelle Kirchen im Land wagen es nicht, ehemalige Muslime aufzunehmen.
Jetzt. Ägypten,
Durch die politischen Umstürze im Land am Nil erlebten die Gemeinden eine stürmische Zeit, geprägt von Hoffnung, aber auch von großen Ängsten.
Im letzten Jahr 2013 hatten wir das Gefühl, vom Herrn durch einen starken Sturm geführt zu werden. Dieser Sturm hätte ganz Ägypten in Brand setzen können.
Als die Muslimbrüder an die Macht kamen, verkündeten sie, alle Regeln ihrer Religion umsetzen zu wollen. Die Leute fragten sich, was passiert, wenn die religiösen Führer die Macht übernehmen. In weniger als 12 Monaten zerstörten sie alles. Die Wirtschaft, die Beziehungen zu anderen Ländern, das soziale Leben. Im Juni trieb es dann die Leute auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. Innerhalb von 3 Tagen waren sie entmachtet. Als Reaktion brannten sie Kirchen und Häuser von Christen nieder.
Wir hatten eine lange Ausgangssperre. Wir wussten nicht, wohin es mit Ägypten geht. Man brauchte nicht viel Fantasie, um sich Szenarien wie in Libyen, Syrien oder sogar den Irak auszumalen. Dem waren wir sehr nahe. Aber Gott hat die Schreie und Gebete seiner Gemeinde in Ägypten und auf der ganzen Welt gehört. Und wir feiern, denn wir sehen, Gott hat geantwortet und Ägypten vor einer dunklen Zukunft bewahrt.
Die Kirchen brannten, die Häuser brannten. Wir fürchteten, dass die Christen Angst haben würden und nicht mehr in der Lage sein würden, ihren Glauben zu bezeugen. Aber das Gegenteil passiert. Wir sehen, dass die Christen nun wesentlich mutiger sind und es gibt viele Gebetstreffen.
Die Leute fragen sich erstaunt, warum nehmt ihr Christen keine Rache? Viele Menschen hier suchen jetzt nach Gott. Viele sind offen für die Botschaft der Erlösung. Sie wissen, Gott liebt sie. Die Kirchen sind jetzt viel offener, ihrer Umgebung zu dienen und trauen sich hinter ihren hohen Mauern hervor.
Geistlich läuft es hervorragend. Wir sind überzeugt, es ist die beste Zeit unserer neueren Geschichte. Die Gemeinden beten wie nie zuvor. Die Gebetsversammlungen gehen weiter. Gerade ist der Ramadan vorbei. Wir hatten mehrere nächtliche Gebetstreffen an den Wochenenden. 300 bis 500 versammelten sich von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, um für die muslimischen Länder um uns herum zu beten. Die Gemeinde ruft zu Gott und sagt, wir haben den ersten Teil gesehen, wo Gott uns vor einer dunklen Zukunft bewahrt hat. Aber Gottes Plan ist noch nicht vollendet.
Wir sehen, dass viele Christen jetzt mutig sind, ihren Freunden und Nachbarn von ihrem Glauben zu erzählen. Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und die Jugendlichen sind engagiert. Sie wollen ihren Glauben mit ihren Freunden teilen und suchen nach kreativen Wegen, dies zu tun. Wir beten dafür, dass dieser Mut bestehen bleibt.
Wir beten für offene Augen und Herzen bei den Ägyptern, dass sie Jesus als Retter annehmen. Das ist unser Ruf zu Gott. Und wir laden euch ein, mit uns dafür zu beten. Betet für eine Erweckung in Ägypten. Lest Jesaja 19, sehr ermutigend. Es gibt ein Versprechen. Selbst wenn es keine Prophetie für unsere Zeit sein mag, aber es zeigt Gottes Herz für Ägypten. Dass ganz Ägypten den Herrn kennt und ein Altar für ihn mitten in Ägypten sein wird.
Bitte betet für die ägyptische Kirche, dass sie eins ist und den Menschen dient.
Wir brauchen euer Gebet.
Bitte betet weiterhin mit uns.
Hat mich sehr bewegt, was ich hier gesehen habe, dieser Aufbruch in Ägypten, inmitten dieser Dunkelheit zu sehen, wie das Licht immer heller leuchtet. Absolut genial, was Gott hier tut. Wir machen wieder solche kleinen Gebetsgruppen. Einfach aufstehen, sich kurz fassen mit den Gebetsanliegen, die hier vorne erscheinen. Bisschen kleiner geschrieben, weil es mehr sind, aber die Karten liegen an den Rändern unserer Plätze. Einfach 5 Minuten zusammenstehen, um diese Anliegen vor Gott zu bringen. Wie gesagt, wer sich nicht beteiligen möchte, kein Problem. In jeder Sprache auch immer. Und die geübten Beter versuchen sich kurz zu fassen. Und ich schließe wieder von hier vorne dann mit Gebet ab. Jesus Christus. Du bist der König der Könige. Und ich danke dir für die Beweise deiner Macht in Ägypten, wie auf der Asche der verbrannten Kirchen die Christen aufstehen, sich treffen und zu dir beten. Danke für diese vollen Gebetsgemeinschaften, Gebetszeiten. Danke für den Mut, den du den Christen schenkst, ihre Mitmenschen auf dich aufmerksam zu machen und einzuladen, sich dir anzuvertrauen. Da können wir uns viel abschneiden von dieser Entschlossenheit, von diesem Mut und von dieser Hingabe. Ermutige du uns durch dieses Beispiel der Ägypter, die dir nachfolgen. Vielen Dank, dass wir als Glieder an demselben Leib verbunden sein können, über Kontinente hinweg. Amen. Amen. Sie mögen noch mal kurz Platz nehmen, aber wir sind nahezu am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Vielen Dank noch einmal für Ihre Bereitschaft, sich hier so mitnehmen zu lassen, auch zu dieser ungewohnten Form, den Gottesdienst hier zu gestalten. Nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Jesus gratuliert in diesen Seligpreisungen seinen Leuten, die verfolgt werden. Er beglückwünscht die Christen, die in der Verfolgung drinstehen, mit diesen Worten. Glücklich, sagt er, glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. In 2 Wochen werden wir hier an dieser Stelle noch eine Fortsetzung machen und dabei noch viel intensiver und genauer auf diese Aussagen nun konkret eingehen. Für heute erstmal so viel. Selbst wenn die Christen auf verlorenem Platz scheinen, selbst wenn ihnen alles an Besitz und ihre Familie und ihre Heimat und oft auch ihre Freiheit und oftmals sogar selbst ihr Leben geraubt wird, bleiben diese Christen Gottes Leute in seiner Hand. Gott lässt sie nicht fallen. Sie haben eine Zukunft, die ihnen niemand nehmen kann. Jesus sagt, Gottes neue Welt wartet auf sie. Ein Leben in seiner unmittelbaren Gegenwart und Herrlichkeit gehört ihnen. Selbst wenn sie alles verlieren sollten, das bleibt. So verbindet uns nicht nur derselbe Glaube, derselbe Herr Jesus Christus, sondern auch diese einmalige Hoffnung auf diese Ewigkeit an seiner Seite. Und bis dahin nehmen wir nun unsererseits unseren Platz ein. Und wir werden in 2 Wochen am 9. November genauer untersuchen, was heißt das nun für uns? Wie sieht denn Verfolgung oder Diskriminierung für den Glauben bei uns in Deutschland aus? Was machen wir nun mit dieser Seligpreisung, mit diesem Glückwunsch an die Verfolgten? Gott hat uns hier an unseren Teil auf der Erdkugel gestellt. Hier in Kandern, im Markgräfler Land, da ist unser Platz, an dem Gott uns jetzt hier gebrauchen möchte, um sein Königreich zu bauen. Auch unter den vielen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das ist seine Platzanweisung. Und da stellt sich uns nun ganz persönlich die Frage, stehen wir als Gemeinde ihm dafür zur Verfügung? Ist das unser Herzschlag? Jesus, dein Reich komme. Stehen wir ganz persönlich, jeder Einzelne von uns, Gott zur Verfügung, um sich dafür, für dieses Herzensanliegen Gottes, Rettung der vielen Menschen, die ihn nicht kennen, gebrauchen zu lassen. mutig für Jesus Position zu beziehen. Hier, an unserem Teil dieses Leibes Christi. Die Antwort kann nun wirklich nur jeder für sich geben. Ich möchte einige stille Momente anbieten und dann mit dem Gebet von hier vorne dann auch abschließen. Jeder nur für sich Antwort auf das, was Jesus selber uns fragt. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir hier in einem Gebiet leben können, in dem die Christen nicht verfolgt werden. Dass kein einziger von uns Gefahr läuft, für seinen Glauben seine Arbeitsstelle zu verlieren, eingesperrt zu werden oder gar den Tod befürchten muss. Es ist ein Geschenk, für das wir dir sehr dankbar sind. Aber wir möchten dich gleichzeitig auch bitten, dass du uns aufwächst aus unserer Selbstherrlichkeit, aus unserem Schlaf der Gerechten und uns mutig werden lässt, diese großen Chancen, diese unendliche Freiheit hier in unserer Gegend zu nützen für dein Evangelium, für die Menschen, die hier in Kandern und im Markgräfler Land ohne dich verloren gehen. Du hast uns das Kostbarste anvertraut, was es gibt auf dieser Erde, dein Wort, ewiges Leben. Und da macht uns mutig, hinzugehen, dort, wo die Menschen sind, die dich nötiger als alles in dieser Welt brauchen. Zeig du uns diese offenen Türen und steck du uns an mit deiner Liebe, dass unser Herz mit deinem schlägt. Amen.
Ja, das waren viele bewegende Eindrücke, die wir gekriegt haben. Danke, Markus, für die Predigt und mit hineinnehmen auch in die Fürbitte. Ja, aber Gott möchte nicht, dass wir über all dem Leidvollen verzagen. Und das wollen wir uns jetzt einfach daran erinnern und singen zusammen das Lied 443. Ja, wir haben schon viel gebetet für die offensichtlichen Nöte, aber auch bei uns gibt es Nöte, die